Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Mein Name ist Thilo Hertel. Google und Yahoo haben am 01.02.2024 eine neue Richtlinie eingeführt, um den Versand von Spam-Mails besser bekämpfen zu können. So werden Versender von Massenmails, per Definition sind das alle, die mehr als 5000 Mails pro Tag versenden, blockiert. Dies kann im E-Mail-Marketing für Versender von Newslettern zum Problem werden. Was Google genau fordert, welche Rolle Jonos als E-Mail-Provider dabei spielt und was man unter der Absender-Reputation versteht, all das erfahren Sie in dieser Podcast-Episode. Als Gäste begrüße ich Marc Ballarin. Er ist Senior Anti-Abuse Software Engineer und Hagen Engelmann, Head of Productivity Development, beide bei Jonos. Hallo zusammen. Wir haben das Thema ja schon in der Episode 50 Jahre E-Mail mit dir, Hagen, angerissen. Nochmal kurz, um unsere Zuhörer abzuholen. Es gibt ja dreigängige Verfahren, mit denen sich Spam- und Phishing-Angriffe bekämpfen lassen. Kannst du die vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also anfangen kann man die ganze Sache mit SPF. SPF-Records sind in einer Domain ein TXT-Record-Eintrag, in dem enthalten ist, von welchen IP-Adressen bzw. von welchen Adressen allgemein eine Mail versendet werden kann. Damit kann der Empfänger einer E-Mail, indem er überprüft, von welcher Domain diese Adresse kommt, über den Eintrag in der Domain herausfinden, ob der Mail-Server, von dem er die Adresse bekommen hat, Teil des SPF-Records ist. Und ist er dies, dann kann er sich zumindest sicher sein, dass ein Server, der dazu berechtigt war, von dieser Domain eine E-Mail zu schicken oder mit diesem Domain-Part eine E-Mail zu schicken, diese Mail auch geschickt hat. Zweiter Punkt. DKIM Record ist ein durchaus weiterführendes Verfahren, weil wir da mit Kryptographie arbeiten. Und zwar arbeiten wir da mit Signaturen. Das bedeutet, die Mail wird, bevor der Server sie versendet, anhand eines privaten Schlüssels, der nur dem Server bekannt ist, mit einer Signatur versehen, die auf dem Inhalt der Mail basiert. Diese Signatur kann dann von der Gegenstelle anhand eines öffentlichen Schlüssels, der wiederum als DKIM-Selektor in der Domain des Domainparts der E-Mail-Adresse enthalten ist, geprüft werden. Und diese Prüfung sollte positiv ausfallen, wenn die Signatur korrekt ist, womit sichergestellt ist, dass der Server, der die Mail versendet hat, eine valide Signatur dieser Mail erstellt hat. Und diese Signatur stellt auch noch sicher, dass die Mail nicht verändert wurde auf dem Weg von dem Mail-Server zu dem empfangenden Mail-Server. Als drittes Kriterium gibt es dann DMARC. DMARC ist im Ende nur ein Format, um eine Regel zu definieren, mit der Mails mit dem gegebenen Domain-Part, DMARC ist ebenfalls ein DNS-Eintrag, wie der empfangende Server diese Mails behandeln soll. Das heißt, DMARC nutzt sowohl SPF als auch DKIM. Wenn DKIM da ist, wird DKIM genutzt. Wenn nur SPF da ist, wird nur SPF genutzt. Wenn beides da ist, wird präferiert DKIM genutzt. Damit wird dann festgestellt, wenn der Server valide gewesen ist, ist sowieso alles gut, dann wird die Mail angenommen. Wenn der Server aber nicht valide gewesen ist, kann man bestimmen, wie der empfangende Server damit reagieren soll. Entweder kann er sie sofort zurückweisen, er kann sie tendenziell in den Spam-Folder schieben oder er kann sie trotzdem annehmen. Außerdem kann man im DMARC-Record noch definieren, wie entsprechende Mails an den Eigner der Domain oder den Mailversender berichten sollen. Das heißt, man kann sich einen Bericht ausgeben lassen, wer versucht hat, E-Mail-Adressen von mir zu spoofen, also von irgendeinem anderen Server unberechtigterweise zu verschicken. Und da kann man dann einen entsprechenden Report bekommen über DMARC. Ganz grob sind das die drei Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die gibt es schon seit längerem. Und jetzt ist eben genau passiert, was schon länger zu erwarten war. Um einen verlässlicheren E-Mail-Versand zu ermöglichen, haben die größeren E-Mail-Anbieter sich jetzt darauf geeinigt, dass es gewisse Verpflichtungen geben muss, der sicherstellen soll, dass Anbieter dazu gezwungen werden, Mails entsprechend sicher zu verschicken, damit sie auf ihrer Seite eine höhere Qualität sicherstellen können der Mails, die sie dann auch annehmen.
Könnt ihr auch kurz darauf eingehen, was so die Stärken und die Schwächen dieser drei Verfahren sind?
Ja, also eine große Schwäche von SPF ist, dass es tatsächlich nicht die Absenderadresse schützt, die dem Nutzer angezeigt wird. Also es schützt die Adresse, die die Mailserver unter anderem benutzt haben in der Kommunikation, aber diese Adresse, die im Mail-Client angezeigt wird, also zum Beispiel service@jonos.com, ist tatsächlich nicht von SPF geschützt. Und DKIM wiederum erlaubt es auch, diese Adresse zu schützen. Das wird dann Teil der Signaturen. Wenn sie nicht mehr stimmt, dann kann die Fälschung erkannt genannt werden. Und D-Mark letztendlich führt das Ganze zusammen, weil ein Empfänger weiß ja jetzt zum Beispiel nicht, der bekommt eine Mail von service@jonos.com und da ist jetzt kein DKIM-Rekord drin. Was macht der Empfänger jetzt? Früher gab es keine DKIM-Records. Er weiß nicht, ist das jetzt normal oder sollte da eigentlich einer da sein? Und D-Mark kann er dann prüfen, er guckt sich den D-Mark-Rekord von jonos.com an und D-Mark sagt ihm dann, dass da so ein DKIM da sein muss oder SPF da sein muss. Also DKIM und SPF sind optionale Zusatzfunktionen und D-Mark sorgt dafür, dass SPF und DKIM nicht mehr optional, sondern verbindlich sind.
Wie spielt da jetzt diese neue Richtlinie hinein? Könnt ihr das kurz erklären und einordnen? Vielleicht du, Marc.
Ja, also deine große Provider geht es letztendlich darum, ihre Kunden eine gute Spam-Filter-Erfahrung zu geben. Sie wollen wissen, welche Mail ist Spam, welche ist kein Spam. Inhaltsfilter sind sehr aufwendig, kommen an ihre Grenze, funktionieren auch nicht mehr, haben zu viele Pfeilerkennungen in beide Richtungen. Und deswegen ist die Idee halt, man versucht, die Reputation des Senders zu ermitteln. Also zum Beispiel, ist jonos.com ein guter Absender oder nicht? Kann man auswerten, indem man anguckt, wie reagieren die Leute, wenn sie eine Mail von jonos.com bekommen. Lesen sie die, markieren sie vielleicht sogar als wichtig oder markieren sie die als Spam und löschen sie ungelesen. Und je nach dem Verhalten wird dann die Reputation dieser Domain besser oder schlechter. Jetzt ist halt so, ursprünglich im Mail-Protokoll sind die Absender beliebig fälschbar. Also wie Mail ursprünglich definiert wurde, da kann jeder Mail-Server jeden Absender benutzen. Da gibt es keinerlei Einschränkungen. Und damit ist halt auch nicht sinnvoll möglich, jetzt den Ruf von einer Domain zu ermitteln, wenn die jeder fälschen kann. Daher der erste Schritt, man sorgt dafür, dass diese Mail authentifiziert sein muss. Also der Absender beweist quasi, dass er wirklich diese Domain besitzt. Und dann kann man im zweiten Schritt Reputation über diese Domain bilden.
Was machen jetzt diese Provider, wenn sie sagen, dass die Reputation des E-Mail-Absenders nicht gegeben ist? Werden die in Spam gefiltert oder werden die überhaupt gar nicht angenommen und nicht zugestellt?
Da kann beides passieren. Es hängt von vielen Dingen ab. Zum einen, wenn man eine Mail abweisen will, muss man das sofort tun. Also man muss wirklich im Mail-Dialog sagen, ich möchte diese Mail nicht. Das heißt, man muss diese ganze Prüfung, die sind ziemlich aufwendig, wie der Hagen gesagt hat, da ist Kryptografie involviert, da sind DNS-Abfrage involviert. Man muss das alles in Echtzeit machen, das sind Sekundenbruchteile, während man mit dem anderen Mail-Server redet. Das heißt, wenn jetzt die Last zum Beispiel zu hoch ist oder andere Situationen, dann kann man das nicht machen, dann muss man die Mail annehmen. Und wenn man das getan hat, ist man rechtlich verpflichtet, die im Kunde auch zuzustellen. Das heißt, in manchen Fällen wird man das sofort abweisen, in anderen Fällen wird man es als Spam markieren.
Und was ist mit dieser 5000 Mails pro Tag Grenze, die ich vorhin erwähnt habe?
Ja, das war so ein grober Richtwert. Also was ich jetzt erfahren habe, tatsächlich hat diese Policy in Teile schon vorher gegriffen und teilweise greift sie jetzt auch noch nicht so. Das ist mehr so ein Richtwert, den sie genannt habe. Generell sollte jeder, der eine nennenswerte Anzahl Mails versendet, dafür sorgen, dass er eine DKIM benutzt, SPF benutzt und eine DMARC-Policy für seine Domain veröffentlicht.
Du hast ja schon gesagt, also jeder, der diese drei Verfahren nicht nutzt, ist davon betroffen. Aber welche Nutzer betrifft es? Welche Zielgruppe ist davon betroffen?
Eigentlich ist jeder, der eine Mailadresse unter einer eigenen Domain hat, davon betroffen. Und tatsächlich haben wir auf Jonos Seite darauf teilweise schon vorher reagiert, weil die Zurückweisungsraten von unseren Mailadressen, von unseren Kunden, ist schon über die letzten Jahre hinweg, im letzten Jahr massiv nach oben gegangen. Was uns dazu gebracht hat, letztes Jahr jeden mit einem SPF-Record zu versehen, jeden Kunden. Wir haben den Kunden SPF-Records einfach gegeben und das hat auf der Ebene schon mal die Zurückweisungsrate deutlich verringert. Und als nächsten Schritt haben wir jetzt zwei weitere Dinge bei uns im Mailsystem integriert. Erstens mal stellen wir jetzt erzwungen sicher, dass nur derjenige unter einer fremden Mailadresse verschicken darf, der auch Eigentümer der entsprechenden Domain ist. Das bedeutet, wenn ich eine Domain besitze mit einer Mailadresse mit einem Local Part, Beispiel hagen.engelmann@meinedomain.de, dann kann ich unter franz@meinedomain.de schreiben, obwohl ich die Adresse Franz gar nicht besitze, weil wir davon ausgehen, wenn ich meine Domain.de besitze, dann darf ich auch unter fremden Adressen versenden. Aber ich darf nicht unter hagen.engelmann@meineandredomain.de verschicken. Das war zwischenzeitlich theoretisch möglich, weil es eben so in der Speck vorgesehen ist und das haben wir jetzt vollständig verhindert. Und gleichzeitig haben wir kurz danach auch eingeführt, dass jeder Jonos-Mail-Adresse von Kunden eine entsprechende DKIM-Signatur erhält. Wer in seine Domain reinguckt, wird feststellen, wir haben nicht viele unterschiedliche DKIM-Signaturen für jede Domain einzeln, sondern wir haben uns dazu entschieden, eine Unternehmens-DKIM-Signatur einzuführen, die wir dafür aber auch für den Kunden und seine Domains automatisch mitpflegen. Das heißt, der DNS-Eintrag bekommt das und er bekommt auch gleichzeitig dann den Mail-Server, der tut es dann automatisch für ihn. Also das heißt, wir haben da DKIM eingeführt. Das Einzige, was wir noch nicht eingeführt haben, tatsächlich ist DMARC, weil wir da noch das Risiko sehen, dass in sehr individuellen Konfigurationen der Kunden ein erzwungener DMARC-Record gegebenenfalls Probleme macht und wir im Moment noch davon ausgehen, dass Kunden, die dann wirklich Probleme bekommen, weil sie keinen DMARC-Record haben, wo wir davon ausgehen, dass das primär die, die ein höheres Aufkommen an Mails haben, die können sich dann den DMARC-Record sozusagen selber nach Durchlesen der entsprechenden Anleitung einrichten und das ist das, was wir für unsere Kunden jetzt eingeführt haben.
Ich glaube, das war ja ein Beispiel für das Thema Spoofing. Könntest du es nochmal kurz definieren, was Spoofing ist?
Spoofing ist das, was Marc eben angesprochen hat. Es hat ja dann einen negativen Touch, aber es ist spezifikationskonform, dass ich theoretisch unter donaldtrump@whitehouse.gov von meinem ganz normalen 1&1-Mail-Account hagen.engelmann@meinedomain.de verschicken dürfte, was natürlich keiner will. Aber ich glaube, ich habe damals schon im Podcast gesagt, es gab mal die goldenen Zeiten des Internets, da hat jeder jedem vertraut. Und aus diesen goldenen Zeiten ist man aber nur bedingt wieder rausgekommen, weil wenn es einmal in der Welt war und in der Spezifikation steht, dann allen zu sagen, jetzt müssen wir das aber ab heute anders machen, das funktioniert nicht so einfach. Also hat man weitere Sicherheitsmechanismen eingeführt, eben SPF, DKIM und jetzt als Zusammenführung der ganzen Geschichte des DMARC. Und damit versucht man, diese ursprünglichen Lücken in der Spezifikation eben zu schließen.
Ich würde jetzt als naiv bezeichnen, so bezeichnen es auch die Erfinder von damals.
Dann sagen wir naiv, genau, das finde ich sehr gut, ja.
Weil wir es da in einem Vorgespräch schon mal drüber hatten, dass es ja auch ein berechtigtes Kundeninteresse daran gab, eben zu spoofen.
Klar, und das gibt es ja noch immer und das lassen wir auch zu. Das ist ja genau das, was ich sage, wenn ich zum Beispiel meine Domain habe, meinedomain.de, und ich habe auf meinedomain.de nur die E-Mail-Adresse hagen.engelmann und franz@meinedomain.de. Aber, und vielleicht noch admin. Ich habe vielleicht trotzdem einen Shop und ich will als Shop vielleicht auch mal eine Info-Mail verschicken. info@meinedomain.de. Muss ich dann, ich will ja dann keine neue E-Mail-Adresse info@meinedomain.de erstellen, weil eigentlich sollen die Mails von info@meinedomain.de alle an eine zentrale andere Adresse gehen, zum Beispiel admin@meinedomain.de. Damit ich das tun kann, und das ist ja ein berechtigtes Interesse zu spoofen, muss ich eben den Local Part beliebig setzen können. Und das lassen wir jetzt im Endeffekt auch in unserer Konfiguration zu. Wenn ich aber zum Beispiel hagen.engelmann@web.de habe, dann erlauben wir nicht, dass ich mit franz@web.de verschicke, um jetzt zu den Mail-Media-Kollegen zu gehen. Oder bei der Jonos gibt es noch immer online.de. Ich will nicht irgendeine den Local-Part einer online.de-Adresse einfach beliebig verändern können, weil damit kann ich wirklich Schaden anrichten. Mit dem Spoofen des Local-Parts einer von mir besessenen Domain gehen wir davon aus, dass der Vertrag nicht gehackt wurde oder die Mail gehackt wurde, dass man damit eben keinen Schaden anrichtet, sondern dass im berechtigten Interesse des Kunden ist, auf dem Local Part zu spoofen. So verhält sich es auch mit anderen Mail-Adressen, die dem Kunden gehören tatsächlich. Also wir lassen bei Webspaces zum Beispiel durchaus zu, dass der Webspace unter allen Domains verschickt, die im Vertrag des Webspaces sich befinden, weil wir davon ausgehen, dass wenn ein Webspace eine Mail im Namen seines Besitzers verschickt, dann darf er das mit allen Domains tun, die der Besitzer besitzt. Also da hat er auch ein berechtigtes Interesse, dort etwas zu spoofen. Aber eben nur, wenn er ein aus unserer Sicht berechtigtes Interesse dazu hat.
Nochmal zum Rekapitulieren. Bei uns ist jetzt auch DKIM eingeführt. Das heißt, für Kunden von Jonos hat diese neue Änderung, wenn sie eben eine größere Menge an E-Mails versenden möchten, werden die von Gmail-Adressen zum Beispiel angenommen.
Die Kunden müssen noch eine DMARC-Policy für die Domain veröffentlichen. Das können wir nicht für die Kunden machen, weil wir nicht wissen, wie die Kunden noch Mails versenden. Die können noch andere Dienstleister benutzen. Wie wenn wir jetzt einseitig eine DMARC-Policy veröffentlichen, könnte es sein, dass wir diesen Versand stören würden.
Das müsste man vielleicht noch ergänzen. SPF ist nicht auf einen E-Mail-Provider beschränkt. Das heißt, man kann den SPF-Record, den wir setzen, auch so erweitern, dass man zum Beispiel einen Newsletter-Versender noch dazu nimmt und einen validen SPF-Record hat, der sowohl die Jonos als auch den Newsletter Newsletter-Versender mit ein beschließt. Das gilt auch für DKIM. Man kann DKIM-Selektoren mehrere definieren auf einer Domain. Das heißt, ich kann sagen, Dionos hat einen DKIM-Selektor auf dieser Domain und der Newsletter-Versender hat auch einen DKIM-Selektor auf dieser Domain. Da wir aber nicht wissen, wie der Kunde die Mail neben uns benutzt, können wir natürlich SPF und DKIM-Records hinzufügen, weil das sind unsere Records, da wissen wir, was da reingehört. Aber der DMARC-Record, dadurch, dass er beides zusammenfasst, den können wir nicht einfach setzen, weil wir damit gegebenenfalls dem Kunden einfach seine Konfiguration kaputt machen.
Ja, für SPF gilt das aber auch schon. SPF müssen wir auch schon die anderen Anbieter inkludieren, weil der ist wirklich, der ist auf die Domäne gesetzt. Ja.
Genau, aber da gibt es einen Mechanismus für. Jetzt kommen wir schon wieder ins Feld der Domain-Magie. Man kann also bei DKIM-Selektoren, die heißt nicht umsonst Selektoren, das sind nämlich dedizierte Einträge für jeden Anbieter. SPF ist auch so eine unschöne Spezifikation, da gibt es immer nur einen Eintrag und das ist ein TXT-Record und wie der Name TXT sagt, das ist irgendein Riesenstring. Und da gibt es aber zum Glück eine Möglichkeit, den zu mergen. Das nennt sich dann Domain Connect Merge. Das heißt, wenn ich einen TXT-Record von Anbieter A für SPF habe und einen von Anbieter B für SPF habe, kann ich die zu einem neuen Eintrag zusammen mergen. Dafür gibt es einen Standard, wie das funktioniert und das funktioniert eigentlich auch in mir bekannten Fällen, wenn es richtig gemacht wird, immer. Also das heißt, das ist kompliziert. Also sollte man sich tatsächlich dann lieber durchlesen. Also wie ein Domain Connect funktioniert, wie ein Merchant von den SPF-Einträgen funktioniert, dafür gibt es offizielle Spezifikationen. Was ein DKIM-Selektor ist und wie der funktioniert, gibt es auch öffentliche Spezifikationen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Wir müssen den selber verwalten, den DKIM-Selektor, weil wir müssen uns offen halten, dass wir auch den Schlüssel verändern können. Also wir signieren ja mit einem privaten Schlüssel und dieser private Schlüssel könnte ja aus irgendwelchen Gründen kompromittiert werden oder wir stellen in 2 Jahren fest, das Verfahren, was wir zum Signieren verwenden, ist nicht mehr als sicher. Das heißt, wir müssen das Verfahren dann wechseln und dann müssen wir auch die Möglichkeit haben, einen neuen Schlüssel einzufügen. Wird auch wieder sehr schnell kompliziert, wenn man sich das durchliest, weil eigentlich darf man dann den alten Schlüssel nicht wegwerfen, weil wenn man den alten Schlüssel wegwirft, werden die alten Mails auf einmal ungültig, weil die haben ja dann keine valide Signatur mehr, weil es keinen DNS-Eintrag mehr gibt. Also das ganze Thema wird schnell sehr komplex und deshalb ist es tatsächlich wahrscheinlich für die meisten Kunden attraktiv, dass es der Anbieter für sie macht und sie sich nicht selber darum kümmern, weil es sonst schnell komplex wird.
Ihr habt das ja schon ein bisschen ausgeführt, aber welche Rolle nehmen wir als Webhosting-Anbieter bei so einer Implementierung von zum Beispiel DKIM ein?
Also bei SPF müssen wir nicht viel tun. Wir müssen einfach unsere Kunden erklären, wie man das im DNS einstellt. Bei DKIM muss unser Mailsystem diese Signatur durchführen. Das kann es jetzt seit einiger Zeit. Das heißt, wir haben ein Schlüsselpaar erstellt. Ein privater Schlüssel steckt in unser Mailsystem, ein öffentlicher Schlüssel steckt in unserem DNS. Alle unsere Kunden können diesen DNS-Rekord bei sich einbinden. Und da muss halt unser Mailsystem diese Signaturarbeit bei jedem Versand durchführen.
Gleichzeitig muss unser Mailsystem, und dann kommen wir schnell in das Aufgabengebiet auch vom Marc, muss dann natürlich auch die Möglichkeit haben, daran Überprüfungen durchzuführen. Und wir nutzen das natürlich dann, nicht nur Google nutzt das, um eine bessere Zustellungsqualität zu gewährleisten, sondern wir nutzen das natürlich auch intensiv, um eine bessere Zustellungsqualität zu gewährleisten.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Also die Frage ist ja, wer muss DMARC benutzen? Und da ist die Regel Großversender, wobei das eine fließende Definition ist und die wird auch immer weiter angezogen werden. Aber man sollte eigentlich auch die Frage stellen, wer sollte DMARC setzen? Und da lautet die Antwort im Prinzip jeder, der es kann, weil umgekehrt führt das auch zu besserer Zustellung. Wir haben das selber jetzt gesehen mit unserer Online-DE-Domain. Bei Google kann man zum Beispiel nur die beste Reputationsstufe erreichen, wenn man DMARC hat. Also selbst dann, wenn man wenig versendet und möglichst gute Zustellung erreichen will, sollte man das alles implementieren.
Also gerade wenn man Rechnungen versendet oder irgendwelche wirklich für Kunden relevanten Mails, sollte man sich überlegen, dann einen DMARC-Eintrag zu erzeugen. Und da ist es aber tatsächlich auch nicht so, da wird man ja jetzt erwarten, der muss jetzt möglichst strikt sein. Also sollte man sich auch mal nachlesen, was bei DMARC so alles geht. Ich habe es ja eben ganz kurz dargestellt, welche Stufen man hat. Aber da ist Google schon aktuell noch damit zufrieden, dass man einen relativ relaxierten DMARC-Eintrag hat. Hauptsache, man hat einen.
Ja, aber das, haben sie gesagt, werden sie ändern. Also man sollte nicht mit dieser Non-Policy arbeiten. Non sagt im Prinzip, prüf es bitte, aber wenn es nicht passt, mach trotzdem weiter. Dann gibt es der nächste Eintrag, der nennt sich Quarantine. Der sagt im Prinzip, prüfe es und wenn es nicht passt, stelle die Mail in das Spam-Ordner zu. Und dann gibt es noch den Reject-Eintrag, der sagt, prüfe es und wenn es nicht passt, lehne es ab. Aber der Empfänger kann natürlich das auswerten, wie er es will. Also viele Empfänger werden zum Beispiel Reject nicht umsetzen. Die werden stattdessen Quarantine durchführen. Sind sie auch dran, das zu verändern? Auch wir arbeiten daran in Zukunft. In Zukunft wird Reject eher durchgesetzt. Aber generell sollte man tatsächlich mindestens Quarantine benutzen. None kann man am Anfang benutzen, vor allem wenn man halt einen komplizierteren Versand hat von mehreren Anbietern, kann man am Anfang None veröffentlichen, dann kann man testen, ob alles funktioniert. Und wenn man sicher ist, dass alles funktioniert, kann man es auf Quarantine oder Reject upgraden quasi.
Kann man das bei uns auf den Hilfeseiten nachlesen, ja, wie man D-Mark für sich als mittelständische Unternehmen selbst einrichten kann? Oder?
Naja, die Frage ist, ob man sich schon mal mit dem Control Panel und seinen DNS-Einträgen beschäftigt hat tatsächlich. Für SPF bieten wir, glaube ich, jetzt schon per Default einen Eintrag, den man einfach anklicken kann. Setzen wir mal den SPF-Eintrag für Jonas. Für D-Mark tatsächlich bieten wir das noch nicht, aber auf der Seite steht zumindest, welcher String da eingetragen werden muss. Und am Ende muss man auf das richtige Feld klicken, dem einen entsprechenden Namen geben und dann den String einfügen. Und wir schreiben auch auf jeden Fall auf unserer Webseite schon die verschiedenen Strings. Also interessanterweise hatte ich jetzt schon die ersten Kunden, die haben sich gewundert, dass ihre Mails nicht zugestellt werden, weil sie Reject dann gleich mal als Policy reinkopiert haben. Die haben schon den richtigen String kopiert, aber gleich mal das strikteste genommen und dann kann es tatsächlich Probleme geben, hat ja Marc gerade ausgeführt. Also man sollte vielleicht mal mit None anfangen und dann mal gucken, wie es läuft und dann auf Quarantine hochgehen und dann Reject machen. Aber da gibt es Hilfeseiten und wir sind bei uns im Produktmanagement tatsächlich auch mit dem schon im Gespräch, ob man da nochmal eine Vereinfachung auch herbeiführt, nach dem Motto, es gibt dann schon ein vorgefertigtes Template, was ich in DNS-Einstellungen bei uns einklicken kann und was dann halt eine Policy halt setzt. Wahrscheinlich müssen wir uns noch entscheiden, was da die Default-Policy ist. Ich würde tendieren dazu, dass wir Quarantine als Default-Policy vielleicht machen und weil sowohl None als auch Reject ist vielleicht ein wenig zu relaxiert oder etwas zu hart.
Ja, also wie gesagt, None sollte man nur in der Testphase benutzen. Das wird in Zukunft bei Google nicht mehr ausreichen und bei den anderen wahrscheinlich auch nicht. Quarantine wird auf absehbare Zeit ausreichen. Es heißt, dass der Idealzustand Reject wäre, aber es gibt aktuell keine Pläne, Reject zu erzwingen.
Das wird Jonas-Kunden ja jetzt nicht betreffen, aber was passiert, wenn DKIM überhaupt nicht eingerichtet wird?
Da passieren verschiedene Dinge. Es ist relativ diffus, was passiert. Es ist ein Reputationssystem, das heißt, es ist jetzt nicht ja, nein, sondern eine Abstufung. Und ich weiß zum Beispiel von einem großen Anbieter, die haben zum Beispiel unterschiedliche Spam-Filter-Konfigurationen. Und wenn die jetzt sehen, es kommt eine Domain mit hervorragender Reputation, alles ist signiert, dann arbeitet dieser Spam-Filter sehr entspannt und lässt viel durch. Kommt jetzt eine Domain mit schlechter Reputation, arbeitet er strenger. Und kommt jetzt eine Domain, die nicht authentifiziert ist, also wo ich nicht weiß, ob die wirklich vom echten Domaininhaber versendet wurde, dann arbeitet der Spamfilter auch sehr streng. Also man wird dann halt sehen, dass die Quote der Mails, die im Spam-Ordner landet, höher ist. Beziehungsweise man wird es nicht sehen, sondern es wird einfach passieren. Man bekommt ja keine Rückmeldung dazu. Das heißt, wenn man möchte, dass seine Mails möglichst gut zugestellt werden, sollte man wirklich immer alle Authentifizierungsmaßnahmen nutzen, die gehen und natürlich auch die offensichtlichen Policies beachten und Richtlinien und Empfehlungen, wie man sauber Mails versendet.
Wenn man über die Spamfilter sich da unterhält, dann wird es schnell auch deshalb diffus, weil da die vielbeschworene AI da auch teilweise drin werkelt oder irgendwelche AI-Mechanismen und man geht sehr schnell hin und geht immer strikter auf den Inhalt zurück der Mail. Also wenn ich von einer guten Reputation, von einem guten Versender komme, dann guckt man sich natürlich den Inhalt auf ganz offensichtliche Phishing-Inhalte oder so vielleicht mal durch, aber man wird die Mail eigentlich im generellen Falle durchlassen. Wenn irgendwas Verdächtiges im Inhalt ist und leider weiß man nicht, was verdächtig ist, weil dafür benutzen sie ja AI-Methoden und wenn das alle wüssten, wüssten ja auch die Fischer, was sie tun müssen, also die böswillige Mails schreiben, ja. Also das heißt, wenn irgendwas verdächtig in der Mail erscheint, dann kommt sofort in den Spam-Ordner, wenn es keine besonders gute Reputation hat. Und das ist halt genau die Sache und es wird immer strikter, je schlechter die Reputation sozusagen von der versendenden Domain ist.
Wenn man zum Beispiel ein Virus versendet, wird das immer abgelehnt werden, egal wie gute Reputation ist. Verschicke ich jetzt eine Mail, hallo, wie geht's dir? Ist so mittendrin, es wird wahrscheinlich ankommen, auch bei mittlerer Reputation. Schicke ich jetzt sowas wie eine Rechnung, dann wird es schon schwierig. Rechnungen können gefälscht sein. Die kommt je wahrscheinlicher an, desto besser die Reputation ist. Also es ist immer eine Abwägungssache. Je strikter, je schlechter die Reputation.
Und am Ende spricht ja auch nichts dagegen. Es ist gut, hängt davon ab, was man für einen Anbieter hat, aber ich glaube, es gibt kaum noch Anbieter, die keine DKIM-Signaturen zulassen. Knifflig wird es eben immer, wenn ich meinen eigenen Mail-Server betreibe. Aber das ist immer so, wenn man eigene Infrastruktur betreibt, wird es heute nicht einfacher. Und das sind nicht nur die Sicherheitslücken, das sind eben auch solche sicherheitsrelevanten Konfigurationen, die dann gemacht werden müssen. Da muss man sich angucken, wie man Signaturen einrichtet, wie man Private und Public Keys macht. Das kann man auch machen, wenn man sich mit dem Thema auskennt, aber tatsächlich werden es die wenigsten Mittelständler Lust darauf haben, sich auch neben ihrem täglichen Geschäft auch noch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen.
Vielleicht jetzt noch eine Frage. Wie wird diese Absenderreputation bestimmt oder kann man die selbst beeinflussen?
wie sie bestimmt wird, werden einem die Anbieter nie verraten. Das sind die bestgehüteten Geheimnisse. Man kann es beeinflussen, indem man nicht spammt, indem man sauber seine Adresse pflegt, indem man seine Mails gut gestaltet, indem man auf Feedback der Empfänger hört und das ernst nimmt und so weiter. Ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle, was oft vergessen wird in der Diskussion, gerade Google Yahoo, die wollen auch, dass man einen sogenannten List-Unsubscribe-Header einbaut. Das heißt, man baut einen Mail-Header ein, List-Unsubscribe, da steht dann eine URL drin. Und wenn jetzt zum Beispiel Google sagt, du hast eine gute Reputation, es klickt aber trotzdem jemand auf Spam-Melder, dann sagt Google nicht, okay, Spam, sondern stellt diese Frage sie dann im Webmailer, wollen Sie sich für diesen Newsletter abmelden? Der Header ist sicher, also der kann nicht versehentlich ausgelöst werden. Es gibt ja das Problem, dass wenn man zum Beispiel einen One-Click-Unsubscribe-Header in MailBuddy einbaut, dann kommt zum Beispiel irgendwie ein Virenscanner, ruft den auf, um die URL zu prüfen und löst dadurch einen Unsubscribe aus. Das kann bei diesem Header nicht passieren. Da wird immer ein Post-Request gemacht, das macht kein Virenscanner. Das sind die Best Practices, die man quasi einhalten soll. Die ganz generelle Großversender-Best Practices. Saubere Adressliste, saubere Inhalte, auf die Kunderückmeldung horche, nicht an Leute schicke, die keine Mails wollen und so weiter.
Gerade wenn man vorhat, Massenmailversand zu machen. Historisch gesehen machen das ja einige Kunden sehr gerne über ihren Webspace. Die haben da ein Skript am Laufen und dann werden da Newsletter versendet. Und tatsächlich, da gilt genau dasselbe, wie ich vorher gesagt habe, mit der komplexen Konfiguration des eigenen Mail-Servers. Wenn man seinen eigenen Newsletter designt und den über seinen eigenen Webspace zum Beispiel versendet, weil man da vielleicht eine entsprechende Applikation am Laufen hat, dann kann man das machen. Das wird in Zukunft aber nicht besser. Und da kann man sich natürlich einen Newsletter-Service von der Yonos holen. Der kostet dann zwar Geld, aber dafür kümmern die sich darum, dass es einen Unsubscribe-Button gibt. Die wissen, wie die Zustellungsraten von der Mails vom Design sind. Die geben Unterstützung, die Newsletter-Mail so zu designen, dass sie hoffentlich nicht rejected werden. Natürlich keine vollständige Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest die Newsletter zugestellt werden, sind höher. Wenn man eine Rechnung verschickt, klar, da kommt man nicht drum herum, dass man das meistens über seine eigene Infrastruktur macht. Da bieten wir noch keinen Service. Aber gerade solche Massen-Mail-Versand, der wird wahrscheinlich ohne professionelle Hilfe immer schwieriger werden auf lange Sicht.
Und jetzt würde ich nochmal zum Schluss gern so auf die andere Seite wechseln. Zu mir als E-Mail-Empfänger wird dadurch das Postfach sicherer, also dass ich mich weniger Gefahren aussetze, da die eben vorher rausgefiltert werden, oder sollte man dennoch weiter so auf der Hut sein?
Also auf der Hut sein muss man noch. Diese Verfahren können nur eine exakt gefälschte Domain verhindern. Also wir können verhindern, dass zum Beispiel jemand als ionos.de verschickt. Wir können nicht verhindern, dass jemand als ionos-sicherheit.de verschickt oder als account-sicherheit.de oder irgend sowas. Diese Mails sind immer noch möglich. In Zukunft, wie gesagt, wollen die Anbieter forcieren, dass alle Domains authentifiziert sind. Das heißt, wenn jetzt eine neue Phishing-Domain auftaucht, würde die wahrscheinlich initial eine schlechte Reputation bekommen. Das heißt aber trotzdem, dass einige Nutzer diese Mails sehen werden, bevor das dann klar wird, dass es eine bösartige Domain ist. Also da ändert sich nur bedingt was dran.
Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich, kann auch immer gehackt werden.
Ja, genau.
Also jeder kann gehackt werden, und wenn mein Mail-Account gehackt ist, dann können über meinen Mail-Account von meiner Domain auch bösartige Mails an meine Kunden rausgehen. Und wenn du jetzt Kunde bist, dann bist du trotzdem derjenige, der nochmal hätte drauf gucken sollen, ob die Rechnung dann auch wirklich valide erscheint oder nicht. Also es entbindet einen nicht vollständig von der Verpflichtung, weil eingeführt und verschärft wurde das Ganze ja unter anderem auch deshalb, weil man eben feststellt, dass das Aufkommen immer größer wird. Und je größer das Aufkommen ist und je geringer der Aufwand für diejenigen, die böswillig sind, ist, desto eher kommen eben auch Mails bei einem durch. Aber trotz alledem, gerade wenn wir es jetzt wieder verschärfen, werden wir wahrscheinlich wieder eine Gegenbewegung sehen, dass die böswilligen Versender dann irgendwie andere Lösungen finden. Mir fällt jetzt zwar gerade spontan nichts ein, aber die sind ja auch immer sehr kreativ, und da kann man sich bestimmt Sachen jetzt schon vorstellen.
Ja, es gibt schon Ansätze, aber ja.
Der Marc weiß da bestimmt mehr, weil es seine Expertise ist, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Es ist ja immer eine Gegenbewegung.
Vielen Dank für das Gespräch.